auf der Bühne ein Theaterstück nach der Just-Methode. Streitendes Ehepaar, just kam der Schwiegervater. Nicht der Schwiegersohn, sondern Papa ging fremd. Eine Soubrette trat just herein. Auch ein Baby wurde einem nicht dazugehörigen Papa in den Arm gelegt. Das Publikum brüllte. Seit Tagen war jeder Platz ausverkauft. Kein zweideutiges Wort. Saudumm war das Ganze, aber beglückend. Eine halbe Stunde vom Potsdamer Platz. Anno Domini 1900. Es herrschte Rokoko-Salon und Trumeau. Vestalin und Vestale, weiß, grün und silber. Griechisch-äquilibristischer Taubenakt. Ein Dutzend Tauben. Die Vestalin setzte sich die Tauben auf Köpfchen und Schulter, ließ sich umflattern. Der Vestale bildete eine Brücke. Tauben krochen über Bauch und Rücken, durch die Beine hindurch, wieder zum Kopf hin. Er schien gefeit gegen Kitzeln. Gläubig, o Täubchen, lauschte die Menge. Aber schon kam der Herr im Frack, setzte sich auf einen Stuhl, der nur mit einem Fuß in einer Flasche steckte. »Sja allerhand«, sagte ein Sachverständiger für Körpergeschicklichkeit, Zimmermann oder gar Dachdecker. »Vernunftlos«, sagte Fräulein Kohler. »Also die Menschlichkeit negierend und darum unendlich traurig. Körpergeschicklichkeit zum Endzweck der Körpergeschicklichkeit als Lebensausfüllung, nicht als Erholung, als Rekreation, welches Wiedergeburt, Erneuerung bedeutet, ist peinlich. Die Todesgefahr eines anderen als Unterhaltung, als Amüsement, ist Rückfall in das Mittelalter, gleichbedeutend mit dem Schauspiel des Scheiterhaufens auf öffentlichem Markt. Sie haben doch sonst Sinn für Symbolik. Es kommt darauf an, das rechte Seil zu ergreifen. Ohne Zweifel ein instruktives Kolleg. Wir wollen die Hauptnummer abwarten. Der Gentleman auf dem Schlappdraht war auch nicht übel, nahm mit dem Munde ein Taschentuch auf, trug einen Tisch und fuhr auf dem Einrad. Das war ehrliche Arbeit. Auf einem Drahte zu stehen und mit den Zähnen ein Taschentuch aufzunehmen, hatte nichts mit dem Tode zu tun. Nicht mehr war die Schwerkraft Sieger, presste nicht mehr das herrlichste Instrument, den Menschenleib, zu krummer Linie zusammen, sondern der Mensch wusste Bescheid, lachte des Schicksals. Noch kam nicht mehr dabei heraus, als dass er mit einem Fuß auf dem Draht den runden, kiefernen Tisch hoch übern Kopf hob. Aber es könnte. Da kam die Hauptnummer. Er, Käsebier, und sang. Zuerst etwas Neues. Wer mit mir will, der komme mit, wer mich nicht will, der geht alleine. Dann, Mensch ist Liebe schön, und zuletzt, wie soll er schlafen durch die dünne Wand? O Freund Käsebier, wie er litt, wie er dastand, weinend, ach Jott, ach Jott, ach Jott, ach Jott, ach Jott, bin ich betrübt. So stand er da, Falten nach unten, ein treuer Jagdhund, hängende Ohren. Und dann, ach Jott, ach Jott, ach Jott, ach Jott, ach Jott, bin ich vergnügt. Strampelbein, Mundwinkel nach oben, Seligkeit im Augenlid, die Ohren stramm aufgerichtet. Käsebier war kein Adonis, kein Harry Liedtke, kein Monjou, keiner, von dem die Mädchen träumen, keiner, der das erotische Ideal vorliebt. Blond, dick und quibbelig, Schnauze, fast schon Fresse zu nennen, hatte als Hintergrund feste Ehrenbreitstein, Rebendach und den Mond zwischen Wolken. Neben sich Hedi, eine jüngere Schwester der Claire Waldorf, am Rheinufer, Schmachtelied, erste Küsse getauscht. Weiter geht's nicht. Das Publikum glaubte ihm, fühlte himmlische Sehnsucht, auch wenn die Hand des Gatten nach den sieben Sachen krapschte. Lieb wäre es der Doktorin gewesen, hätte Lambeck ein Gleiches getan. Lambeck hätte das tief verachtet. So verbarg sie die Primitivität ihrer Gefühle. Käsebier aber durchbrach mit wackelndem Ton fast schon den Glauben an Rhein und Mond, kam mit Spielschürze und Reifen zurück, sang unser aller Kinderlieder, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, Hänschen klein, Mariechen saß auf einem Stein, ein Männlein stand im Walde, alle Vögel gröhlte falsch, frech und verwegen. »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten?« Zu dick und zu blond, Schnauze, fast Fresse schon, war er Trost von Vater, Mutter und Kind. Blut vom Blut dieser Stadt, um Liebling des Volks zu sein, sang er als Zugabe, »Ich tanz Scherzen, du tanz Scherzen, er tanz Scherzen, und was tun sie?« Was soll Charleston 5 Minuten von der Reichenberger Straße, wo es noch den Feierabend gibt, um auf dem Balkon die Strippe zu ziehen für den wilden Wein und Vater bekocht, beflickt und bewaschen werden muss? Sie sangen im Chor, »Ich geh stempeln, du gehst stempeln, er geht stempeln, und was tun sie?« »Ich brauch Vorschuss, du brauchst Vorschuss, er braucht Vorschuss, und was brauchen sie?« Dies ist die Vernunft. »Himmlische Ratio«, sagte die Doktorin zu Lambeck, »gemeinsam seine Schmerzen zu Kaffee und Butterbrot als Abendvergnügen nicht hinauszuschreien, sondern zu singen. Das ist die Lösung. Chor statt Nervenkitzel.« »Hier, lange vergeblich gesucht«, sagte Lambeck, »wächst Selbstironie und Galgenhumor und das Glück der Gemeinschaft.« 8 Tage später fand die Lambeck-Premiere statt. Fast schon zu spät, Anfang März, wie es war. Die Doktorin überlegte, es war tödlich langweilig gewesen. Ein Misserfolg, ein kompletter Durchfall. Wie sich verhalten? Erziehung überwog. Sie rief Otto Lambeck an. »Es war sehr schön«, sagte sie. »Sagen Sie ruhig, es war ein kompletter Durchfall. Ich sei fertig, müde am Ende, ja. Sogar eigentlich sei ich immer etwas überschätzt gewesen. Senil. Glatt und rund senil, sagt ein Mitglied der hauptstädtischen Presse. Ja. Nach alledem, sagt Ixo, ist es am besten, man erzählt den Inhalt. Und dann erzählt er den Inhalt. Was Oechsli schreibt, ist nicht wiederzugeben. Ich will nicht mehr davon reden. Ich bin jetzt bei einem neuen Stück, eine Erbschaftsgeschichte.« Die Doktorin dachte, wie schrecklich, Erbschaftsgeschichte. »So«, sagte sie. »Ja«, sagte er, »ich habe sie in einer französischen Chronik des 16. Jahrhunderts gefunden.« »So«, sagte sie. »Warum nimmt dieser Mensch, der das Leben unserer Tage kennt wie kein anderer, bloß immer so vertrottelte Themen? Er braucht Chroniken des 16. Jahrhunderts statt des Polizeiberichts.« »So traurig«, dachte sie. »Haben Sie schon über Käsebier geschrieben?« »Ja, angefangen.« »Wie eine Ameise«, dachte sie, als das Gespräch beendet war. Man zertritt das Werk, gleich fängt er wieder an. Otto Lambeck schrieb über Käsebier. Er beschrieb das Gehörte und Gesehene und nannte ihn unterschätzt, ein Wort, das schon Gohlisch gebraucht hatte. Der Artikel erschien in der Morgenausgabe der Berliner Tageszeitung. Am Abend telefonierte der Agent Blumenthal mit dem Direktor vom Primus Varieté. »Haben Sie einen Artikel in der Berliner Tageszeitung vom Lambeck gelesen? Hören Sie, Entdeckung. Wollen Sie sich ihn nicht sichern?« »Lächerlich, weil ein Dichter was schön findet.« »Ich habe eine Nase, lassen Sie es gesagt sein. Jetzt kriegen Sie den Mann für 50 Mark am Abend. In 3 Monaten müssen Sie 300 zahlen.« »Lächerlich«, sagte der Direktor. Am nächsten Tage klingelte um 11 Uhr das Telefon bei Lambeck. »Hier, Funkhaus, Dr. Zwörger, der Meister selbst?« »Ja«, sagte Lambeck. Verehrter Meister, Sie haben einen Artikel über Käsebier in der Berliner Tageszeitung geschrieben. Berlin spricht davon, Ihre Entdeckung. Ich komme mit einer Bitte. Würden Sie wohl den Sänger Käsebier im Radio interviewen? Was soll ich tun? Fragte Lambeck. Den Sänger Käsebier interviewen. Aber ich bin kein Journalist, ich habe ein schlechtes Organ und bin ohne Geistesgegenwart. Das ist eine Aufgabe, die mir ganz und gar nicht liegt. Ich will es anders ausdrücken. Würden Sie sich mit dem Sänger Käsebier am Radio unterhalten? Nein, auch das nicht. Aber, Herr Doktor, nehmen Sie dies bitte nicht als meine prinzipielle Einstellung gegen Radio. Ich bin ein Anhänger dieser außergewöhnlichen Erfindung, um sie nicht weltbewegend zu nennen. Würden Sie also geneigt sein, vielleicht etwa 20 Minuten über ihn einen kleinen Vortrag zu halten? Ja, das könnte ich tun. Also vielleicht Freitag? Das wäre in 4 Tagen. Das scheint mir ein wenig zu rasch für die Vorbereitung. Aber nächsten Freitag gern. Also ich werde sehen, ob wir es Freitag ansetzen können. Einen Augenblick, bitte. Also gut, Freitag. Am Freitag, den 10. März, sprach Otto Lambeck am Radio über Käsebier. Unterschätzt nannte er ihn, wie er es schon in seinem Aufsatz getan hatte, wie ihn schon Golisch genannt hatte. Danach gab es kein Halten mehr. Fritz Grönemann schrieb ausführlich in der Weltschau und verglich den Sänger mit der besten Pariser Tradition. Otto Magnus schrieb kurz im Excelsior, einer Zeitschrift für modernes Leben. Gräfin Blumsig schrieb über ihn in jener eleganten Zeitschrift der Rechten, die sich in nichts von der eleganten Zeitschrift der Linken unterscheidet. Sie schrieb, dass hier ein ursprünglich deutsches Talent sich zeige, eine Art von Zwischending von Hofsänger und Volksdichter, eine Verbindung von ursprünglicher Musikalität und Volkswitz, die außerordentlich sei. Der Rote Stern schrieb, dass dieser Mann gewiss sehr viel könne, dass aber seine Texte von jener albernen Verherrlichung einer untergehenden Klasse zeugten, die es einem klassenbewussten Arbeiter unmöglich mache, solche Vergnügungsstätten aufzusuchen. Er besitzt ein gottloses Mundwerk. Seiner engen Verbundenheit mit dem Berliner Volk, nicht mit dem Proletariat als Klasse, verdankt er seine Anziehungskraft. Die Zentrumszeitung meinte, er gestaltet Figuren aus der Welt des Volkes, aus der Unterwelt, mit außerordentlicher Distanz, so dass eine Unanständigkeit, eine Zweideutigkeit durch seine Kunst nicht mehr subjektiver Ausdruck, sondern objektive Gestalt wird und so ihrer moralischen Gefahr beraubt wird. Der sehr geistvolle Kritiker der Flamme schrieb, »Käsebier ist ein Talent, aber zum Genie fehlt ihm jene transzendente Note, die erst dem talentierten Künstler jenes Metaphysische beigesellt, das ihn zum Genie adelt. Wenn, so hieß es weiter, Herr Ixo ihn einen Bruder der Gilbert nennt, so stimmt das nicht, denn Käsebier ist ein Naturtalent. Wo sein Gebiet über jene Alltäglichkeit hinausgeht, gerät er leicht ins Banale, eine gekonnte Banalität, die ich persönlich weniger schätze, als den Schrei, der ungekonnt sich der Brust einer ringenden Jugend entringt. Der völkische Aufgang schrieb, »Wieder ein hochgelobtes Talent der jüdischen Asphaltpresse. Die bezahlten Kreaturen des Herrn Moses Isaac Waldschmidt behimmeln etwas, wovon sie keine Ahnung haben. Von 100 überzüchteten Gehirnfädchen, viel geplagte, widerliche ausländische Juden missbrauchen die deutsche Sprache, um einem Sozi zuzujubeln, der den größten Schatz unseres Volkes, das schönste Erzeugnis der Heimatkunst, das Volkslied, begeifert und für seine eitlen Sprünge missbraucht. Sowohl die Kölnische wie die Münchner Illustrierte brachten Artikel über ihn mit 5 bis 7 Abbildungen. 2 Tage später hieß es schon, Käsebier sollte an den Wintergarten. Aber das war verfrüht. Frechter bot der mittleren Provinzpresse eine Artikelserie über Käsebier an. Leipzig, Breslau, Köln, Dortmund, Tilsit nahmen an. Zeile 10 Pfennig. Frechter saß abends im romanischen Café. Willi Frechter war sehr lang und trug blonde, gesalbte, im Nacken etwas lange Haare. Er war aus Gotha. Das romanische Café befindet sich gegenüber der Gedächtniskirche und besteht aus einer Schwimmer- und einer Nicht-Schwimmer-Abteilung. Die Schwimmer sitzen links von der Drehtür, die Nicht-Schwimmer rechts. Das romanische Café ist sehr schmutzig. Erstens ist es trotz seiner großen Fensterscheiben so angeräuchert, wie es für eine Stätte des Geistes notwendig ist. Zweitens ist es schmutzig durch die Manieren seiner Bewohner, die unausgesetzt Überreste ihrer Raucherei auf den Fußboden werfen. Drittens aber durch die ungeheure Frequenz. Denn dieses Café ist eine Heimat. Ungarn, Polen, Jugoslawen, Russen, Tschechen, Slowaken, Ruthenen, Dänen, Böhmen, Österreicher, Balten, Letten, Litauer, Serben, Rumänen und die große Schar der in Berlin dem Geist geöffneten, von Osten kommenden Juden. Sie alle finden dort Landsleute. Denn so ist es mit Berlin. In der Fremdenstatistik interessiert man sich hauptsächlich für die Amerikaner. Aber eigentlich kommen am meisten Völker von Osten nach Berlin, eventuell ein paar Holländer und Dänen. Darauf wird weniger Wert gelegt. Aber Berlin ist 100 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Berlin ist ein Vorort des Nordostens wie Wien des Südostens. Berlin ist keine schicke Hauptstadt wie Paris oder Rom oder London, wo die Engländer und Amerikaner, die Spanier und Franzosen hinfahren, for sightseeing, im Frühling oder in der Season als Trip. Nach Berlin kommt man vom Osten, um eine Stellung zu finden, um Musik zu machen, um zu filmen und um zu malen, Theater zu spielen, zu schreiben, Regie zu führen, zu bildhauern, um Autos zu verkaufen, Bilder, Grundstücke, Terrains, Teppiche, Antiquitäten, um Läden aufzumachen, Schuhläden, Kleiderläden, Parfümläden, um zu darben und zu studieren. Sie alle sitzen im romanischen Café. Erst im Nichtschwimmerbassin, später im Schwimmerbassin. Sie alle sprechen und schimpfen. Willi Frechter saß im Schwimmerbassin mit Heinrich Wurm und erzählte von dem Erfolg seiner Artikelserie Käsebier. Heinrich Wurm sagte, er schreibe zurzeit über Berliner Projekte, das Projekt eines Schwimmbades. Ferner sollen die Spandauer Straßenhäuser, die Stralauer Straße und die Jüdenstraße fallen. »Alles?«, fragte Frechter.
»Selbstverständlich, was soll man mit dem alten Gerümpel? Unerhörte Bürohäuser sollen dorthin, 9 Etagen, nur Glas und ein neuer Baustoff, Pathetix. Dann ein Hotel mit 1000 Einheitszimmern für 7 Mark anstelle der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Projekt von 2 Architekten, Grütze, Kopf und Hobel. Ich habe alles schon an die Allgemeine Zeitung verkauft.«
»Ja«, sagte Frechter. »Provinz zahlt zwar schlechter, aber man hat viel mehr Auswahl. Ich möchte nie fest an einem Berliner Blatt sein.«
»Na, hören Sie, Frechter!«
»Na ja, wenn ich an die Berliner Tageszeitung kommen könnte, das wäre vielleicht etwas anderes, aber ich bitte Sie, bei diesen Idioten von Redakteuren, wer weiß denn da ein politisches Talent zu schätzen?« »Ich habe bisher eigentlich ganz gut von Kurzgeschichten gelebt«, fuhr er fort. »Ich schrieb 2 im Monat, habe leben können, wo ich wollte, bin von Irland bis Griechenland und vor allem Sowjetrussland gekommen und eigentlich hat es immer geklappt. Mehr als 2 habe ich nie zu schreiben nötig gehabt, aber ich wollte mal in Berlin leben. Man muss den Kapitalismus noch ausnützen, solange er warm ist.
Ich bin auch ganz schön drin. Neulich habe ich mit Lambeck Abendbrot gegessen. Hat er mir auch gesagt, dass man mal in Berlin gelebt haben muss.
Er erwartete, dass Wurm erschauerte. Wurm erschauerte auch, aber er antwortete:
Wissen Sie übrigens, dass WTB und TU sich heute entschlossen haben, über Käsebier zu berichten? Er soll an den Wintergarten. Zweite Yvette Gilbert.
Eigentlich habe ich ihn entdeckt.
Wieso?
Ich habe Lambeck auf ihn aufmerksam gemacht.
Donnerwetter! Warum haben Sie nicht darüber geschrieben?
Wenn man nicht das Varieté-Referat hat, ist es sehr schwer, so etwas anzubringen. Aber ich werde jetzt ein Buch über ihn herausbringen.
Wo denn?
Ich weiß noch nichts Festes, aber ich denke, es wird.
Liefen kam an den Tisch geflogen. Waren Sie schon bei Käsebier? Das ist die reinste Zauberei. Geradewegs ein Naturgenie. Nur die dümmsten aller Kritiker, diese Berliner Idioten, konnten etwas übersehen wie diesen größten Schauspieler unserer Zeit.
Ich habe ihn entdeckt, sagte Frechter. Liefen sprang auf, fasste Frechter an beiden Händen.
Erlauben Sie, dass ich Sie beglückwünsche. Ich beneide Sie. Gerade dieses hätte ich mir gewünscht. Wozu existiert der Journalist, wenn nicht dafür, um die Großen seiner Zeit herauszufinden und herauszustellen? Wozu dieses Handwerk des Schreibens, wenn es nicht gelte, dem Genie den Weg zu bereiten?
Frechter stand auf. Entschuldigen einen Moment, sagte er und ging ans Telefon. In die Zelle gequetscht, rief er Mohnkopp an, einen jungen Verleger.
Hören Sie, Mohnkopp, wir müssen ein Buch herausbringen. Käsebier. Ich hab was Leuten gehört, dass er an den Wintergarten kommt.
Holscher. Wundervolle Idee.
Wo besprechen wir das?
Heute Abend bei Schwanecke.